Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte.
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zum sonntäglichen Podcast Psychologen beim Frühstück mit the most sexiest voice in the world. Ja?
Ja, ich merke ja das. Das ist der kleine Tilly, der hat heute Morgen die Marke Rauchsack.
Ja, aber wie? Und woran liegt es?
Er kriegt wieder Luft.
Er kriegt wieder Luft.
Die Luftröhre ist wieder da, wo sie hingehört.
Die Schilddrüse ist zumindest zur Hälfte ist sie draußen. Ja, einige wissen ja, wie ich aussah. Sieht anders aus. Nein, ich
da bekam ja der Ausdruck, er schiebt eine Kugel vor sich her, eine völlig neue Bedeutung.
Gott, ja.
Da dreht sich so ein Ei am Hals.
Ja, so richtig da die Schilddrüse. Boah, gibt so ein Fachwort, habe ich wieder vergessen. Also hört sich so wie monströs an, also ziemlich vergrößert. Und die Geschichte, vielleicht die Geschichte vorweg. Es war mir klar, die Schilddrüse ist vergrößert so. Und da war ich in Hamburg-Altona in Endokrinologikum bei Frau Dr. Kamphausen. Schöne Grüße, wenn Sie es hören. Wir sehen uns bald in 3-4 Wochen
zur Immer
Kontrolle.
Diese Drohung.
Eine ganz nette, ganz kompetente. Und sie hat mich dann lange auch begleitet. Und wir haben überlegt, muss sie raus, muss sie nicht raus. Und dann war ich dann beim Röntgen und Syndikam und all so ein Kram. Und da hat der hat er gesagt, Herr Thiel, wenn Sie eine Frau wären, wäre das überhaupt keine Frage, dann wäre das Ding sofort draußen, weil es ist eben, naja, man schiebt eine Kugel vor sich hin. Und dann kam ein Moment, da wurde ich eingeladen von RTL nach Köln, ja, und habe dann da ein Statement zugegeben, weiß nicht, da ging es um eine Mädchengang, die ein anderes Mädchen ganz wirklich misshandelt hat. Und dann rief mich dann, nachdem das gezeigt wurde, die Redaktion an von RTL und sagt, Herr Thiel, wir haben so viele Anrufe bekommen von Zuschauern, die machen sich Sorgen um Sie und die Schilddrüse und so. Gar Ärzte haben angerufen und sagten, ich müsste doch unbedingt mal was gegen tun. So, Leute. Und da war so ein Moment, wo ich denke, nee, also wenn die Leute mehr auf meine Schilddrüse, die große, achten als auf das, was ich sage, dann das geht nicht. So, und dann meinte auch Frau Kamphaus, meinte auch, jo, Herr Thiel muss raus, mal gucken, ob ganz oder nur halb. Und dann kam aber Corona und dann kam alles Mögliche, da wurde Annika krank, da wurde ich nochmal krank, also Termine wurden verschoben.
Und jetzt letzte Woche war es soweit.
Ja, am Donnerstag. Und das, ich muss es aber mal, weil ich fand mich so gut versorgt und betreut. Und deswegen, solche Menschen müssen auch namentlich genannt werden. Also ich war hier in Hamburg, da gibt's die Schönklinik in Albeck und die haben ein Zentrum für Endokrinologie. Das heißt, diese Fachrichtung, die sich damit beschäftigt. Und da war ich erstmal in so einem ambulanten Zentrum und da war die Oberärztin Barbara Fischer, ne? Frau Fischer, wenn Sie es hören, vielen Dank, die mich so von Anfang bis Ende auch begleitet hat und das ganz toll gemacht hat. Es kam natürlich auch zur Diskussion, der Bart, Herr Thiel, die haben ein Problem. Ich sage, nee, Sie wollen nicht, dass Sie mit dem, nein, der Bart, nein, ein Thiel gibt's nicht ohne Bart, geht nicht. Ja, so ein bisschen, und dann war noch eine Kollegin von ihm mit, ja, aber es muss ja wegen so und Hygiene, keine Ahnung, wir müssen da heran.
Naja, und falls dir was passiert, beatmen, dann musst du eine Maske auf dein Gesicht.
Das sagte nachher der Narkosearzt in der Vorbesprechung auch noch. Also die haben mir echt meinen Bart malig gemacht. Und zur Folge habe ich ganz schnell mir so einen Bartschneider besorgt und dann hat Annika erstmal da fuhr, naja, wie soll, es war wie hast du es beschrieben?
Gejätet.
Gejätet, genau, gejätet.
Also ich habe als erstes die Hecke geschnitten und dann war das ja immer noch, also da sah es noch nach dem Bart aus, aber das war denen auch noch zu lang und dann ist Chili selber beigegangen und ich kann nur sagen, das hatte was vom abgestoppelten Maisfeld.
Ja, weil ich war denn, es ist ja so, das gibt eins fest, das nennt man Same-Day-Surgery. Das heißt, ich war einen Tag vor der OP, war ich schon in der Schönklinik, da in Albeck, und habe nochmal ein Vorgespräch gehabt mit einem Narkosearzt. Das nur so nebenbei, das war das Einzige, was ein bisschen anstrengend war. Ich musste tatsächlich 3,5 Stunden darauf warten, dieses 5-Minuten-Gespräch zu führen. Mhm. Aber das dauert immer. Ist so. Mhm. Ist nicht schön, fand er auch nicht toll, aber so ist es. Und er sagte, ein attraktiver Kerl, würde ich schon sagen. Doch, mit 3 Tagebart, dann sagt er, Thiel, denn wenigstens so ein 3-Tagebart, ja, wenn ich dann so aussehen würde wie er. Ja. Nun denn, ich dann also dann wieder nach Hause und dann, ich sag, Annika, ich hatte auch meinen Rasierer mit, meinen Bartrasierer, also von Schleswig nach Hamburg. Er sagte, ich muss da nochmal ran. Naja, und dann bin ich da nochmal ran und dann kam ich in die Klinik am nächsten Tag, am nächsten Morgen und dann hieß es nochmal bei der Aufnahme, Herr Thiel, aber der Bart, ich sag, komm, jetzt ist gut. Also jetzt, der ist so kurz. Das kann er nicht angehen. Das war die größte Sorge, die ich hatte, Mensch. Verdammte
da
Kiste.
Denkst du wirklich,
ja.
Männer sind da ein bisschen unprätentiöser und so. Und was passiert? Die sind da die Eitelsten.
Ja, du hast immer gesagt, ohne Bart sieht nicht schön aus. So.
Ja, aber ist ja egal. Dann,
ja,
du hast ja eine OP. Sein. Also ich dachte, das ist jetzt nicht unbedingt ein Schönheitswettbewerb.
Nein, da. Ist nicht wirklich. Ne? Naja, gut. Und dann saß ich da. Die haben ein ganz schickes neues Operationshaus, wo nur so operiert wird. Und die Herrschaften, die ich schon bei dem Narkosevorgespräch im Warteraum gesehen habe, wir trafen uns dann also alle nochmal im Warteraum, bevor es dann losging mit der OP dann wieder. Und da war eine Szene, ich hab's aufgenommen für Annika.
Ich hab so gelacht, Leute.
Also ich saß da in diesem Raum und da war dann natürlich ein Fernseher. Und kennt ihr das auf Dreisat? Da gibt's morgens immer das Alpenpanorama. Das ist, mag ich ganz gerne sehen. Da sieht man so die Berge und den Schnee.
Immer und, so mit und, diesen Kameras, die hin und her, wo man.
Genau, und dann mit dieser
Tüte. Aber das Lustige ist diese Blasmusik dazu.
Die Blasmusik dazu. Und dann muss ich das war morgens um 8, 9. Und die Menschen, die dort saßen, hatten entweder ziemliche Schmerzen. Auf alle Fälle war keiner richtig glücklich und keiner hatte wirklich Interesse an Berge und Blasmusik.
Und das dödelte da oben in der Ecke, diese Blasmusik. Und das war, also wenn man das in einem Film gesehen hätte, hätte man gesagt, Gott, ist das eine depressive Stimmung.
Ja, ist es auch. Und da saß dann noch eine Mitpatientin, die wirklich sehr, sehr schmerzverzerrt, sehr leidend, sehr depressiv aussah unter diesem Fenster. So, das habe ich also aufgenommen. Naja. Und dann kam wieder der Moment. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, alle wurden aufgerufen, kommen Sie mal mit. Und der Thiel, der blieb da sitzen. Und irgendwann denke ich, Leute, habt ihr mich vergessen? Ist die Akte irgendwo im Müll gelandet? Ich habe keine Ahnung. Bis dann eine Schwester, oh, ich weiß nicht, woher sie kam, irgendwas Richtung, ich würde sagen, so polnisch vielleicht, so eine ganz nette, waren alle sehr nett und hat mich dann in einen Raum geführt, so einen Schieberaum, wo sie dann erstmal mich, meine Wertsachen, ich muss Wertsachen und so ein Kram, wurde alles schön feinsäuberlich aufgeschrieben, kam dann auch so ganz sicher in so ein Safe. Und dann bekam ich, das wollte ich ja schon immer, das, was Annika auch immer hatte, die Flügelhemdchen. Und zwar, Leute, das Doppelflügelhemd.
Die haben echt Luxus da. Ja. Die haben Doppelflügelhemdchen gekriegt.
So,
ich kriege immer nur vorne eins rübergelegt, weil die jetzt in meiner Größe immer nicht haben.
Eins für vorne und eins für hinten fand ich auch nicht, weil falls man doch noch mal auf Toilette sollte, dass man nicht also bis in die Mandeln gucken kann. Und dann wurde ich noch mal vermessen und Blutdruck und hin und her. Und,
hast du auch ein Häubchen gekriegt?
Da noch nicht.
Da noch nicht. Aber ich glaube, du hast auch so Rutschstocken gekriegt.
Wie so kleine Kinder, die haben die doch auch. Was ist denn, wenn die anfangen zu laufen?
Das ist ein Luxus, Leute.
Ja,
ne?
So.
Habt ihr im Krankenhaus schon mal Anti-Rutschstocken gekriegt?
So, noch nie. Aber ansonsten, ich saß denn da im Doppelflügelhemdchen mit Anti-Rutschstocken, guckte auf ein Bild, das war irgendwie so aus dem Hamburger Hafen, so ein Poller.
Hat Tilly fotografiert und ich sehe das Foto und denke, warum hängen die Mülleimer an die Wand?
Nein,
bist du mir denn auf hier? Das ist so ein Hamburger Paula, so ein Ding, wo man Schiffe dran festmacht.
So, und dann hat die gute Dame gesagt, es dauert noch ein bisschen. Unser Freund Werner, der leitende Physiotherapeut in St. Georg im Krankenhaus in Hamburg war, hat gesagt, wenn es im Krankenhaus heißt, es dauert noch etwas, dann bedeutet das, liest die ersten 3 Kapitel der Gebrüder Karamasow. Das ist ein sehr großes, sehr dickes Buch. Und dann, so war es dann auch. Und ich konnte dann aus dieser Schiebetür, ich sage, bitte lassen Sie ein bisschen auf, weil das hasse ich. Also nee, nicht so ein ganz zu, ein bisschen, damit ich das Gefühl habe, ich werde nicht vergessen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich werde vergessen, ne? Fällt mir gerade ein. Na gut, und gegenüber saß dann ein anderer Delinquent, der genauso, aber der hatte rosa Socken, habe ich gesehen. Ich hatte graue Socken, der hatte rosa Socken. Da saß da auch mehr oder weniger nicht sehr glücklich da und wir gucken uns an, nickten uns zu und ja, was soll's. Nun denn.
Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Stelle.
Nämlich?
Ja, weshalb du diesen ganzen Sermon erzählst.
Ja, das ist kein Sermon, ich muss es ja mitnehmen. So, dann kam zwischendurch noch, die muss ich auch noch erwähnen, weil der durfte in meiner Schilddrüse rumstehen. Das hat er toll gemacht. Der Dr. Matthias Knecht, der ist leitender Arzt da von dem Ganzen und Facharzt für Chirurgie. Und der Knecht, ehrlich, toll gemacht. Es blutet nicht nach, es tut immer weniger weh und bin super zufrieden. Also so, und dann wurde ich dann abgeholt und dann ging es wieder ein Räumchen weiter mit dem Fahrstuhl. Oben sind im ersten Stock sind die Weichteile, die operiert werden. Im Keller sind die Knochen, die operiert werden. Also ich kam zu den Weichteilen. Und dann kam ich dann in noch wieder einen Raum und da wurde ich dann auf so ein OP-Tischchen da verfrachtet. Und dann irgendwie haben wir gescherzt und einer war so ein bisschen... Die frotzelten so und dann habe ich gesagt, Leute, ich bin Psychologe, wenn ihr Probleme habt, ich bin hier. Und dann fingen die so an zu lachen auf das Stichwort, ich bin Psychologe. Sie haben sich gar nicht mal eingekriegt. Gut, das war also dann der Raum und da bekam ich dann mein Häubchen auf und ich sah bestimmt bezaubernd auf, konnte es leider nicht aufnehmen. Und dann kam ich dann in den Narkosevorbereitungsraum. Und jetzt so, darum geht's jetzt. Da war auch alles nette Menschen. Eine Narkose-Schwester aus Korea, ganz reizend. Und ich bekam warme Bettlaken um meine nackten Beine und so weiter. Also wirklich sehr rührend. Nur ich hatte also schon natürlich von der OP, du darfst nichts essen, du darfst nichts trinken. Und ich lag dann da und dann hieß es auch, ja, so hätte hier so in 20 Minuten geht das los. Und dann wurde ich auch überall angestöpselt und wurde auch so ein bisschen festgeschnallt, hatte ich so das Gefühl. Also ich konnte es nicht mehr so richtig. Und sah auf dem Monitor, der meinen Herzschlag und meinen Puls und meine Sauerstoffsättigung. Und plötzlich, Leute, Psychologe, ne? Alteingesessener, bekam ich so eine Panikattacke. Der war, Alter, das kann ja auch nicht angehen. Und zwar schoss die in meine Beine rein. Die Beine fingen dermaßen an zu zittern und ich konnte es nicht kontrollieren. Hab dann auf den Monitor geguckt, ja, der Puls, der stieg dann auch plötzlich, doch, ja, schon ganz anständig. Okay, nun bin ich Psychologe genug und kann genug Entspannungsübungen. Also wirklich, 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 nee.
Hattest du auch so? Also Blutdruck war bei 170,
hast du gesagt? Der war bei mir immer scheiße. Also da bin ich aufgeregt. Ja, ja, der war dann schon mal.
Und du hast gesagt, du hattest auch so ein leichtes Summen im Kopf und so richtig so.
Nee, das kam nachher, als ich mir die Dröhnung dann da verpasst habe. Nee, Summen ging noch. Aber das war dieses
Panikattacke auch so ein...
Hat dieses unkontrollierte Zucken, also richtig heftig Zucken. Und der Narkosearzt sagte, ja, ich sehe es, ich könnte Ihnen jetzt was geben, aber wir legen gleich los. Also ich schätze es so ein, Sie halten das noch durch, oder? Ich sage, ja, ich halte durch. Aber da habe ich so gedacht, da ist der Punkt, es kam so vieles zusammen. Na, natürlich habe ich mir, mittlere Sorgen gemacht. Also auf dem Angstniveau von 10 ist ganz toll und 1 ist gar nichts. War ich denke so bei 6-7. Weil ich habe mich ja gefreut, dass es denn rauskommt. Ich habe mich auch gefreut, dass es losging. Muss man was trinken. So.
Aber das hat dich richtig überrascht, ne?
Ja, und das war ein bisschen blau. Da habe ich mir, glaube ich, zu wenig denn Sorgen gemacht. Oder ja,
war zu Moment, viel. Ich glaube, das ist immer dieser Moment, wenn du... Also das ist genau der Moment und jeder, der mal im Krankenhaus zu einer OP musste, so kennt diesen Moment, wenn du da jetzt liegst und wartest drauf, dass es losgeht.
Ja.
In dem Moment bist du ausgeliefert, du liegst da irgendwo rum, es ist weder dieser Metalltisch noch irgendwie die Temperatur, noch die ganzen Stöpsel, noch irgendwas ist irgendwie angenehm, das ist wirklich ausgeliefert und du siehst, du guckst ja halt nach oben, guckst genau in diese Birnen, ja, in diese Leuchten, du, ja, siehst diese ganzen geschäftigen Menschen, die Dinge tun, ja, von denen du null Ahnung hast. Das ist der Moment, wo du gern mal eine Panikattacke kriegst. Habe ich auch schon gehabt.
Ja, ne? Deswegen, ja, ich musste so an dich denken. Oh. Annika hat ja nun auch schon jetzt leider so ein paar Krankenhausbesuche machen müssen. Und ich habe so alles nochmal besser nochmal nachvollziehen können. Also bis hin zum, bei mir ging es ja immer mit diesen Pieksen, die finden ja bei mir immer gleich eine Ader, die funktioniert bei dir ja nicht. Und ich empfand das Ganze, also wie gesagt, vom Personal her, sehr, sehr freundlich, sehr professionell. Das ist mir auch wichtig. Also ich habe jederzeit das Gefühl gehabt, doch mal Lob dann an das ganze Team dann in der Schönklinik. Die wussten, was sie taten. Und man muss eben halt warten. Ja, das ist so.
Ja.
Und ich habe ja nun auch nichts weiter zu tun. Ich möchte bloß das Gefühl haben, ich bin nicht vergessen. Das ist wieder meine Macke. Mhm. Aber es ist so, aber diese Professionalität und gleichzeitig auch eine gewisse Freundlichkeit dabei, doch.
Es hilft einem ja auch ein bisschen.
Ja.
Aber trotzdem nimmt es dir dann doch nicht die Angst weg. Es ist einfach ein Terrain, auf dem man nicht zu Hause ist. Und
ja,
es ist bedrohlich, es ist fremd. Und diese, in dem Moment macht man sich ja auch noch mal so Gedanken, was passiert jetzt mit mir? Ich visualisiere das dann auch gern. Meine Fantasie geht mit mir durch. Und wenn ich weiß, Halsgegend und sowas ist auch nicht so toll.
Nee, ne?
Oh.
Nee.
Also
jetzt,
das ist schon, also das kann ich gut nachvollziehen, ja, dass dich das da gepackt hat.
Und das ist vielleicht für euch jetzt auch, wo man ja nur denkt, Mann, du bist doch Psychologe. Ja, hallo.
So, da hat dann auch tun.
Nee, ne? Also ich habe mich schon so weit vorbereitet und das war okay, dass ich mir vorgestellt habe, wie du das, wie Annika das auch macht. Wir haben ja Monate, Jahre lang auf den Lofoten zugebracht und hatten da so eine kleine Hütte, die so wunderschön im Fjord,
also Nordnorwegen.
Nordnorwegen. Die so wunderschön in Fjord so reingebaut war und wir, das war einfach ein Traum. Und dieses Bild haben wir beide immer vor Augen und in Notsituationen, wo wir wissen, es kann bedrohlich werden, können wir beide das abrufen. Wir können das und das habe ich auch gemacht. Ich habe das auch gemacht, der Narkosearzt oder die Ärztin war es dann, kam auch ran und sagt so, also ich spritze Ihnen erstmal was gegen Schmerzen und wenn es dann irgendwie im Kopf fängt, dudelig zu werden, dann sagen Sie Bescheid. Dann kriegen sie Propofol, yes, Michael Jacksons Zeugs, was ich gut vertragen kann. Du auch, ne,
ja,
Annika? Und dann hat sie auch gesagt, und dann denken Sie bitte an was Schönes, so träumen Sie, machen Sie so. Und das habe ich mir genauso vorgenommen, ab auf die Lofoten, hat auch geklappt. Und dann ist ja der Moment, dann bist du weg und dann wachst du im sogenannten Aufwachraum auf mit anderen Leuten, die ich da wieder getroffen habe. Wir sind in die Station miteinander gegangen und dann bist du auch schon nach einer Stunde bist du dann schon auf Station und am nächsten Tag war ich schon tatsächlich schon wieder draußen. So,
also,
aber
also das fand ich so irre, wie von diesem wirklich von einer wirklichen Operation.
Ja,
das ist ja nicht nur so ein bisschen so Schnippelschnappel, sondern es ist ja wirklich eine richtige Operation am Hals, richtig mit einer 7 cm Naht. Am nächsten Tag, du siehst kaum noch was. Da klebt ein Pflaster drauf. Und die ist fit und hatte abends schon nach dem Aufwachraum schon wieder Kohldampf.
Ich hatte immer Kohldampf.
Und war also wirklich fit wie ein Turnschuh. Und also ganz, ganz irre, wie das so schnell funktionieren kann. Und die Kugel ist weg und er sagt, er kann wesentlich besser atmen.
Ja, diese Schilddrüse hat Ausmaß angenommen, dass sie schon auf die Luftröhre drückt. Und wir haben immer so spekuliert, wie das wohl sein wird, wenn das eben nicht mehr so ist. Und es ist wirklich so, ne, liebe Ärzte aus der Schönklinik, es ist wirklich so. Diese, ihr habt mir mit der OP, habt ihr mir richtig Lebensqualität verschafft.
Ach, die Stimme ist viel lockerer und tiefer. Ja, hier hört euch das an. Trüns, aber ja. So, und als wir so...
Barry White, you sexy thing.
Ja, und als wir uns so darüber unterhalten haben, haben wir uns eben über Panikattacken unterhalten. Und haben gedacht, da müssen wir mal heute drüber sprechen.
So.
In unserer heutigen Sendung, weil das ist etwas, das kennt eigentlich, also ich kenne kaum einen Menschen, der nicht mal irgendwann früher oder später in seinem Leben irgendeine Art von Panikattacke geschoben hat.
Es gibt sogar eine Zahlenstatistik drüber. Dass du kannst was sagen. Ja, ja, ich glaube, jeder Zweite oder jeder Dritte hat mindestens in seinem Leben schon mal so eine Panikattacke geschoben.
Wenn nicht noch mehr.
Wenn nicht noch mehr, aber so ist eigentlich üblich. Und um vielleicht das jetzt mal auf so einer Psycho-Sachebene, ne? Es sind ja verschiedene Funktionen im Gehirn und im Körper, die da zusammenspielen. Das eine, das ist immer so lustig, seit Studienzeiten finde ich das komisch. Das nennt sich das sympathische Nervensystem. Sympathisch, ja, sympathisch, anregend, ne? So. Das ist also das Teil von dem autonomen Nervensystem, das verantwortlich ist für Kampf oder Flucht. Das heißt, in dem Moment, wo du wirklich dich bedroht fühlst, dann kommt es, dann löst es ganz, ganz fix Adrenalin aus und das erhöht dann natürlich die Herzfrequenz und die Atmung und die Muskelaktivitäten. Und das ist genau der Punkt. Ich lag da und irgendwann hat mein autonomes, sympathisches Nervensystem gesagt, Alter, du musst hier raus. Das ist nicht gut. Die wollen was. Die kommen hier mit Messer. Die wollen dich aufschlitzen. Hau ab. Das ging so weit. Also meine Beine wollten gern.
Ja, ne? Die waren schon draußen.
Die waren schon längst weg.
Oh, Mist, ja.
Es ist aber auch, aber das geht einfach nicht. Das ist auch natürlich wie überall zu wenig Personal. Also ich war da schon nicht lange, aber doch immer mal wieder so Viertelstunde, 20 Minuten denn da allein in diesem Raum, der nun nicht, es war nicht gemütlich, und auf diesem doch unbequemen Tisch, und ich sah dann durch, zum einen sah ich die Uhr, das war gut, weil der Arzt, und das stimmt auch, 20 Minuten ging's los, ja, Punkt, 20 Minuten ging's los, und dann sah ich wie durch so ein Bullauge beim Schiff, sah ich dann immer, hinten auf so einem Flur vermummte grüne Männchen und Weibchen durch die Gegend laufen.
Ja.
Gut, also wir haben einmal.
Das ist eben diese doch unbekannte, oder sagen wir so, das ist ja so, dass du plötzlich einen Moment erwischt, wo du die Umgebung als feindlich empfindest. Denk mal dran, du hattest mal eine Panikattacke auf der Autobahn.
Ja.
Das war auch so, du warst zu lange, du warst übermüdet, lauter solche Sachen. Und das war anstrengend.
War auch sinnvoll. Wir sind denn in die Schweiz gefahren. Ich war vorher, ich habe nichts getrunken, gar nichts, aber ich habe eben zu wenig Schlaf gehabt. Und das war mein Fehler. Ja. Mein Fehler. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl auf der Autobahn, wo waren denn hier die letzten paar hundert Meter? Irgendwie habe ich das nicht mehr gerafft. Und da schoss die Panikattacke ein. Und das ist sinnvoll, weil ich bin dann rechts rangefahren, erstmal Pause gemacht und dann ganz langsam weiter. Also deswegen, in der Regel, es wird nachher krankhaft. Kommen wir noch zu, aber es hat schon seinen Grund.
Ja, also es ist natürlich genau wie Angst, ist natürlich auch eine Panikattacke erstmal ein Alarmsignal.
Ja.
Überlastung der Nerven, Achtung, feindliche Umgebung, Fluchtreflex, irgendeine Situation, die gruselig ist oder die jetzt im Moment psychisch belastend ist, aber so, ganz egal aus welchem Grund.
Da kommen wir auch schon zu. Entschuldige, wenn ich dich schon unterbreche. Wenn du die ganze Zeit lang belastet schon bist, das heißt, du lebst im Moment schon auf der Überholspur oder du lebst in einer Situation, die für dich schon sehr belastend ist, dann ist auch da dein autonomes Nervensystem schon sehr, sehr schnell in dieser Flucht- oder Kampfbereitschaft. Und dafür mal jetzt noch ein. Es gibt eine Amygdala, so heißt das, ein Teil im Gehirn. Die ist für die Verarbeitung von Emotionen, insbesondere von Angst, zuständig. Und Menschen, die eine Panikstörung haben, also die sehr, sehr leicht und sehr schnell in Panik geraten, da weiß man, dass diese Amygdala überempfindlich auf bestimmte Reize reagiert und dann ganz fix diesen Alarmzustand auslöst und ganz fix dann den Körper sagt, komm, nun mach dich mal bereit.
Hat das auch ein bisschen damit zu tun, wie man so in der Kindheit aufgewachsen ist, also wenn du zum Beispiel auch öfter dein Zuhause oder da, wo du aufgewachsen bist, als feindlich empfunden hast, weil man dich nicht verstanden hat oder weil du doch öfter bedroht wurdest oder es als bedrohlich empfunden hast, weil es Streit gab oder weil du geschlagen wurdest oder keine Ahnung, in den Keller gesperrt, also was immer auch Schlimmes Leuten einfällt, das hat ja eine irrsinnige Wirkung auf Kinder. Und dass du dann natürlich auch später, wenn du in ähnliche Situationen kommst oder irgendetwas diese Gefühle wieder triggert, weil du, ne, mhm, weil du plötzlich im Dunkeln bist oder weil, mhm, du plötzlich irgendwie etwas riechst, was dich daran erinnert, ja, oder etwas hörst, dass du dann leicht wieder eine Panikattacke schiebst, ja, weil ich dich so erinnert.
Ja.
Denn wenn man das realistisch betrachtet von außen, ist ja oftmals gar nicht die Situation so bedrohlich, dass sie wirklich, wirklich lebensbedrohlich wäre.
Ja, deine Fantasie geht ja manchmal durch. Also wenn du das, also machen Sie es mal ganz einfach, wenn du über die Straße gehst hier, naja, Schleswig, nimm mal Hamburg, eine größere Straße, aber Schleswig auch, dann ist realistisch die Gefahr, dass du da vielleicht umgefahren wirst, gar nicht so gering.
Aber du machst das jeden Tag und so. Du hast keine Panikattacke. Genau. Stell dir vor, du hattest aber mal irgendwann einen Unfall. Dann, weil irgend so ein Stiesel ist irgendwie viel zu schnell oder um eine Ecke oder keine Ahnung. Das heißt, du hast irgendwann das Gefühl, du kommst über keine Straße und schiebst jedes Mal eine Panikattacke.
Zum Beispiel. Ne? Und das gleiche gilt für andere Situationen auch. Das heißt, es hat gar nicht so sehr mit dem Realismus zu tun. Realistisch ist wirklich und mit Wahrscheinlichkeit, weil da ist wieder, ne, ein Flugzeug mit dem Flugzeug abzuschmieren, ist unwahrscheinlicher, als über die Straße zu gehen und da umgefahren zu werden.
Richtig, trotzdem kriege ich eben Panikattacken im Flugzeug.
Genau. Aber zurück, weil du gefragt hast.
Weil ist doch klar, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich eine Hummel bin, dann hätte er mir gelbe und schwarze Streifen verpasst.
Du bist eine Hummel, du weißt es nur nicht. Du weißt es doch, die Hummel kann ja nicht fliegen. Das geht physikalisch, geht es nicht. Sie ist zu dick und so, aber sie weiß es nicht und fliegt deswegen.
Trotzdem, ja.
Erst recht.
Ich bin eine Hummel, Leute.
Du bist eine Hummel. Aber dieses, wir Psychologen schieben ja vieles so auf die Kindheit, die frühe Kindheit, und haben damit auch meistens recht. Also die Wurzeln liegen auch bei solchen Sachen.
Macht ja Sinn, da mal zu gucken. So.
Unbedingt. Und ich habe genügend Patienten in meinem Berufsleben kennenlernen dürfen, die genau aus so einer unsicheren Kindheit kommen, die ganz feine Antennen haben mussten, um zu sehen, ist Vater wieder besoffen, wird er wieder brutal, hat Mutti wieder einen psychotischen Schub oder was ist da jetzt los oder prügeln die sich wieder, wie auch immer, um zu überleben. Annika braucht ein Stück. Annika kleckert.
Ja, Annika hat eben mal ein bisschen den Kaffee durch die Gegend gekleckert.
Na toll.
Mach mal ruhig weiter. Ich wisch mal.
Ja, wisch mal. Also, dass wieder so ein Überlebensding, dass sie dann tatsächlich mit ganz feinen Antennen immer ihre Umgebung auch beobachten und sehr schnell vermeintlich wettern, wenn es Stress geben sollte, wenn irgendwas unangenehm ist. Mhm. Und dieses Stresssystem in denen ist dadurch schon von Natur aus erhöht. Mhm. Läuft also schon auf höheren Touren, sprich, wenn dann wirklich etwas passiert, was unangenehm ist, dann springt die Angst schon ganz schnell in eine Panikattacke über. Das ist so ein richtig blödes Mitbringsel aus der Kindheit.
Ja, sowas habe ich gerade gedacht.
So hast du auch recht, ja.
Wisst ihr, dass jetzt, man schiebt ja auch Panikattacken, wenn man jetzt so eine posttraumatische Stressgeschichte hat, ne?
Genau.
Kann das auch passieren?
Das kann auch passieren. So auch ähnlich, da, ne? Auch da wieder posttraumatisch. Das heißt, du hast ein Trauma. Ein Trauma ist jetzt ganz, ganz simpel. Das ist etwas, was ja auch die Mediziner, also auch die Körpermediziner, also sprechen von Traumata, wenn du verletzt bist. An der Psychologie eben nicht. Du hast einen Unfall erlebt, du wurdest überfallen, du wurdest missbraucht. Alles Mögliche, jetzt die Extremfälle. Und da wird deine Seele verletzt. Und dieses Trauma, oh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Menschen, nicht wenige, die schaffen, aus diesem Trauma alleine damit klarzukommen, ohne dass da viel übrig bleibt. Tatsächlich, also eine relativ hohe Prozentzahl.
Oder mit Hilfe.
Dann gibt es die anderen, die brauchen Hilfe und wenn Hilfe, dann auch relativ schnell, damit man das auch gut verarbeiten kann. Wie auch da, na, je früher man einsetzt, umso besser. Und dann gibt es einige, die werden das ihr Leben lang schwerlos. Das heißt, da gibt es immer die sogenannten Trigger, diese Reize, die Gerüche, die Geräusche, was auch immer du willst, die dann dieses Trauma wieder reaktivieren im Gehirn. Das ist also dann noch nicht verarbeitet. Nur mal nebenbei, es gibt gute Psychotherapiemethoden, EMDR-Nummer, damit er das gehört hat. Das ist eine Methode, die gibt es schon relativ lange, ist auch gut erforscht, wo man mithilfe von Lenkung der Augenbewegung dieses Traumata im Gehirn bearbeiten kann. Mhm. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, könnt ihr nachlesen. EMDR, schreibt in die Shownotes, wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, was gut bei Traumata hilft. Mhm. Also man muss da nicht sagen, ich hab's jetzt und werde das nie wieder los. Dann. Also man kann da schon was machen. Mhm.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Formen von Panikattacken? Oder ist das immer das Gleiche?
Also die Symptome, es kann sich verändern. Also wenn ich das jetzt in den Beinen gehabt habe, können
wir du hast Händen.
In den Händen. Du hast,
ja, ich zitter natürlich und mir fliegen die Hände. Ich kann echt nichts festhalten. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen unter Wasser.
Ja.
Also ich höre die Sachen nicht mehr so ganz deutlich.
Ja. So, das gehört auch mit dazu. Mhm. Also da hat jeder wahrscheinlich so den Körperteil, warum auch immer, der da besonders von betroffen ist. Aber das Autonome, also dieses Erhöhung des Herzschlags, anfangen zu schwitzen, all diese Symptome, die eben darauf hindeuten, du bist jetzt in dieser Kampf-, Angriff- oder Fluchtstimmung, die sind eigentlich bei mehr oder weniger jedem gleich.
Wird mir auch oft dann kalt und heiß,
ja,
oder
so,
oder
genau. Und? Ja. Also. Ne? Das sind jetzt auch das, ne? Es gibt den Hypothalamus in unserem Gehirn, das ist auch ein Teil, der für die Freisetzung von Adrenalin und Cortisol, von diesen Stresshormonen zuständig ist. Und diese Hormone, die sind entscheidend bei der Mobilisierung von diesen Flucht- oder Angriffsreflexen. Und dann, weil du es gesagt hast, und dann bin ich auch mit meinem Fachlatein, was das Gehirn angeht, gleich am Ende, es gibt den Hippocampus. Das ist auch ein Teil, der speichert die emotionalen Erinnerungen. Also wenn du wirklich etwas Schlimmes erlebt hast, wird das im Hippocampus gespeichert. Und Erinnerungen, die dich eben, also Reize, die sich daran erinnern, die werden im Hippocampus praktisch aufgenommen, reaktiviert und es kommt dann wieder zu einer erneuten Panikattacke. Ne? Also diese Erinnerungen, wenn du sie gehabt hast, sie machen dich vulnerabel, sie machen dich empfindlicher, sie machen dich verletzbarer.
Mhm. Was neue Panikattacken. Wenn du jetzt direkte Erinnerungen hast, aber wenn du, also ich hatte ja gar keine Erinnerung. Nee. An einen OP davor. Und es war eigentlich eher, wie soll ich sagen, die neue Situation, die mich da so aus dem Tritt gebracht hat.
Ja.
Also geht das sowohl bei Erinnerung, aber auch bei neuen Situationen. Also immer dann, wenn du das Gefühl hast, du bist hilflos irgendeiner Situation gegenüber, beziehungsweise irgendetwas bedroht, oder du fühlst dich zumindest bedroht. Mhm. Dann kann es zu so einer Panikattacke kommen, gerade wenn es vielleicht auch Dinge sind, die man nicht so gerne hat.
Mhm. Ja. No? Ja. Also wir reden ja da in dem Bereich Angst sind wir ja. Und es gibt Angst in allen möglichen Varianten. Mhm. Und es gibt eben Angststörungen mit Panikattacken, aber auch ohne Panikattacken. Mhm. Also du kannst trotzdem von Angst belastet sein und hast das, was wir eben beschrieben haben, das kannst du vielleicht gar nicht so.
Mhm.
Ja? Und dann gibt es eben diese Variante mit Panikattacke, die dann so noch besonders quälend ist. Ne?
Also ich kriege ja sogar eine Panikattacke, wenn eine Spinne unterwegs ist.
Oh ja.
Alter, oh, das ist total albern. Aber weil ich eine Spinnenphobie habe.
Ja.
Und wenn es dann so eine gewisse Größe gibt und ich zum Beispiel nicht aus dem Bett komme und diese Spinne ist in sehr dichter Nähe.
Ja.
Irgendwann hatte ich sogar mal eine, die in meinem Bett war. Das ist für mich so ein Albtraum, dass ich mich davon nicht so richtig befreien kann.
Ja.
Und dann, wenn die in meiner Nähe ist, dann kriege ich natürlich eine Panikattacke.
Völlig bescheuert. Wenn du so schlimm träumst, du fiebst ja richtig. Ne? Und, wow.
Dann
fängst du richtig an zu schreien.
Also ich finde das doof. Und es geht einem ja wirklich nicht gut. Und wenn man auch mal nachts eine Panikattacke gehabt hat, man ist ja den nächsten Tag über wie geredet. Ne? Weil das doch wirklich die Nerven richtig belastet.
Ja.
Das ist aber unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben öfter Panikattacken, einfach weil die Situation vielleicht nicht so ist oder so ist, dass sie öfter getriggert werden oder das Nervensystem ist im Moment belastet oder die Situation belastet, wie auch immer. Und es gibt Menschen, die kennen das, glaube ich, ihr ganzes Leben lang nicht. Ne? Die haben also gut wie nie eine Panikattacke.
Und gibt wohl eher selten, aber es wird natürlich wird sie geben. Mhm. Da komme ich noch dazu, dieses vorsichtig vor einer sogenannten Erwartungsangst.
Ja.
Also du hast Angst, einen Fahrstuhl zu fahren und du weißt aber, dann, das wird wahrscheinlich ein sehr langer Aufstieg sein, wenn du da die Treppe nimmst. Also du willst auch gerne dann mit dem Fahrstuhl fahren oder wie auch immer.
Ja, und du musst es, weil du hast dir einen Fuß verstaucht oder was weiß
genau,
ich was.
Und
du musst jetzt den Fahrstuhl nehmen. So.
So, und dann, und allein die Vorstellung, die kann schon eine Erwartungsangst auslösen, und diese Erwartungsangst, was wahrscheinlich gleich bei dir passieren wird, die triggert schon die Panikattacke. Da musst du gar nicht, das reicht dann wirklich schon, du stehst vorm Fahrstuhl, musst du nicht mal reingehen, hast schon eine Panikattacke. Die Angst vor der Angst.
Die macht das fast noch schlimmer, ja.
Das ist so, einmal das erlebt, und das meine ich eben therapeutisch, wenn du solche Sachen hast, du kannst da rangehen. Du kannst eben mit dieser EMDR, du kannst auch versuchen, das mit Hypnose, die Methode der Wahl ist immer noch die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, wo dann eben halt auch sehr, sehr realistisch da mit dir dran gearbeitet wird. Ich weiß, es gibt eine Gegenströmung, die sagt, oh, damit triggert ihr ja besonders noch diese Angst und so weiter, aber die Erfahrung und Wissen, da bin ich nun wieder Wissenschaftler, die Erfahrung und die Zahlen sagen, dass diese sogenannte Verhaltenstherapie da schon die Methode der Wahl ist.
Also noch. Dabei wird man ja mit diesen angstauslösenden Dingen konfrontiert.
Genau.
Also in meinem Fall würde ich jetzt mit Spinnen konfrontiert werden oder mit Höhe.
Zum Beispiel.
Ein Traum.
Aber das, ja, genau so. Aber nicht einfach so, jetzt bist du mit Tarantula da konfrontiert. Stück für Stück. Es wird natürlich analysiert, wieso, weshalb, warum. Und dann wirst du Stück für Stück mit Entspannungsübung. Das ist ganz wichtig. Also dieses Angst und Entspannung passt nicht zusammen. Entweder du bist entspannt oder du hast Angst. Beides geht nicht. Und das ist etwas, wo ich auch in meiner Situation da versucht habe, gegen anzusteuern, indem ich mich entspannt habe. Aber es ging nur bis zum bestimmten Grad. Meine Füße und Beine haben immer noch gesagt, ne, entspann dich doch. Wir machen weiter. Mach du mal dein Psychogramm, wir wollen hier raus.
Das hat nicht so richtig. Da sind wir ja jetzt schon bei dem Punkt, was kann ich denn nun gegen Panikattacken tun? Also einmal, das haben wir jetzt festgestellt, ist es nicht doof, zu überlegen, wo kommt das her? Sprich, mal ein bisschen in die Kindheit gucken oder
wichtig,
die Situation entweder selber, weil man das weiß, oder vielleicht auch mal ein bisschen graben oder so, um ein bisschen rauszufinden, wo kommt diese Angst her? Was sind das für Situationen? Was triggert mich? Was passiert da? Und wie läuft das ab?
Und da kannst du, wenn du mal wirklich versuchen willst, so in Eigenregie, bin ich ein großer Freund von, warum nicht? Wenn du sagst, okay, das ist es jetzt, und wenn ich mir schon vorstelle, ich habe mit der Spinne, mit dem Fahrstuhl, mit sonst was zu tun, dann werde ich schon nervös. Wir haben das Internet, es gibt unglaublich viel, auf YouTube und Co., Entspannungsseminare, Online-Geschichten. Such dir etwas aus, was dir sympathisch ist, wenn es gelenkt wird durch jemanden, der spricht. Hör einfach, ob dir die Stimme sympathisch ist, ob das, was sie da tragen, gut ist für dich. Und dann lernst du wirklich generell, es sollte jeder eine Form der Entspannung lernen, die für ihn gut ist. Ist für jeden gleich gut. Ich kenne Leute, autogenes Training, die laufen gleich weg. Für mich ist das immer noch gut. Ist für mich easy. Ne? Mein rechter Arm ist schwer, mein linker Arm. Das mache ich seit 30 Jahren. Und das lernst du. Und dann kannst du es mal selbst ausprobieren. Wie ist denn das, wenn ich jetzt in so einer entspannten Verfassung bin und ich denke denn jetzt an den Fahrstuhl oder an die Spinne.
Ja, Leute, und dann habe ich die Spinne gegenüber, und was macht dann Annika? Gucci, Gucci, Gucci.
So.
Ja.
So.
Von wegen. Die Spitzenschreie sind nach wie vor da, Mann.
Ach ja.
Ja, Annika, ich habe ja auch überlegt, Ja, na, so Spinnen. Vielleicht ist es ganz gut, du weißt ein bisschen mehr über Spinnen. Das war keine gute Idee, Leute. Daraufhin habe ich dann festgestellt, wie diese Dinger eigentlich unter dem Makromikroskop aussehen. Die sehen ja aus wie kleine Monster. Und dann habe ich mir natürlich angeguckt, was ist die größte Spinne? Wie groß ist eigentlich die laotische sowieso Spinne? Ja. 30 Zentimeter Durchmaß. Ja, oder die hier, die in Südamerika, die Gigantus. Keine Ahnung was.
Natürlich, die Gigantus.
Boah, Leute, das sind richtige Pizzaplatten.
Also ich würde ja gerne, mal Mäuschen spielen, wenn Annika mal zum Kollegen geht, zu so einem Verhaltenstherapeuten und der kennt sie nicht und der muss jetzt mal probieren, mit ihr so eine Exposition in vivo, so nennen wir das, also dass du wirklich in
Exposition in vino, finde ich toll.
In vivo. Und hinterher in Vino.
Schade.
Hinterher in Vino dann.
Hinterher in Vino.
Wie du, wie es dem hinterher geht, würde mich mal interessieren.
Ne? Der ist fertig.
Ja, das weiß ich. Deswegen
bin ich so der sagt, der ruft dich dann an.
Mhm. Das befürchte ich, ja.
Ich brauche ganz dringend einen Termin.
Okay, also Entspannungsübung und das erstmal für sich mal probieren. Bin ich in einen entspannten Zustand? Ja. Komme ich da besser mit diesen Drahts, mit diesen Triggern damit aus? Wenn du in der Panikattacke selbst bist, gibt es, das Problem ist, du haust ja in dich rein, habe ich auch gemacht. Ne? Du spürst, ja, ich meine Beine vor allen Dingen, hatte ich den Monitor, ich konnte noch meinen Puls richtig sehen. Und das,
wie praktisch.
Ja, wie gut. Ne? Und ich habe ihn runterbekommen. Ich habe den Puls, habe ich wirklich wieder, zack, runter auf 60. Aber egal, also du haust immer sehr in dich rein und das ist nicht gut. Da wirst du noch verrückter, also da wirst du noch ängstlicher. Besser ist, du lenkst deine Aufmerksamkeit auf andere Sachen. Und da gibst du etwas wie, guck mal, 5 Sachen, die du siehst. Guck mal um dich rum, 5 Sachen, die du siehst. 5 Sachen, die du hörst. 5 Sachen, die du riechst. 5 Sachen, die du...
Oh ja, das finde ich im OP toll.
Ja.
Du liegst da, kriegst eine Panikattacke und dann guckst du an, Skalpell, Spritze,
Knochensäge,
super. Das finde ich ist eine tolle Idee.
Hört nicht auf diese Frau da gegenüber, die macht mir mal alles kaputt.
Ich wollte das Ganze ja auch nur etwas realistisch darstellen.
Ich sage es nur, so... Es geht wie alles im Leben. Es ist nicht für alles gleich glücklich. Einigen hilft es.
Aber ich glaube, das hat auch schon mal jeder festgestellt, wenn man so die Angst oder Angst hat. Mhm. Und plötzlich passiert irgendwas.
Jo.
Irgendwer rempelt dich an und erzählt dir kurz was und sagt und alles ist. Und plötzlich merkst du, die Situation ist vorbei.
Ach.
Und du hast keine Panikattacke gekriegt.
Komisch, ne? Was machen denn Eltern, wenn ihre Kleine dann plötzlich anfängt, irgendwie rumzuschreien, hat sich gestoßen, hat sich wehgetan?
Doppelseitiges Klebeband.
Das ist die eine Methode. Und die zweite Methode ist.
Schnell ablenken, ne?
Ablenken auf dem Arm. Guck mal der Vogel, guck mal das Flugzeug, guck mal den so. Und zack, und vorbei. Also, das ist auch das Prinzip, auch ein bisschen der Hypnose. Du kannst also in einen anderen Zustand kommt, wenn du dich aus diesen Gedanken befreist. Und Ablenkung, stell dir vor, ich liege dann da und plötzlich passiert irgendwas auf dem Flur oder laute Geräusche, dann bin ich natürlich abgelenkt.
Ja.
Und ich bekomme noch mehr Panik, weil ich denke, scheiße, jetzt ist hier Feuer ausgebrochen und ich liege hier angeschnallt. Nee, so. Also das ist so, das wären so erste, da gibt es noch mehr von, aber das würde ich mal so auswählen. Wenn ich eben weiß, ich komme in eine bedrohliche Situation, bereite ich mich mental möglichst schon darauf vor. Generell aber, ne, ihr Lieben, heißt, es nützt nichts, also ausreichend Schlaf.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Manchmal, wenn man wirklich schlecht geschlafen, du hast eine angstvolle Situation vor dir, kann auch eine Prüfung sein oder irgend so ein Mist. Eieieiei. Und du weißt, du magst das nicht besonders gerne. Keine gute Idee.
Nee. Was ich dann auch, Gott sei Dank, jetzt schon seit Jahren mache, sich regelmäßig zu bewegen. Es geht alles darum, dein Stressniveau runterzufahren. Wenn du generell dazu neigst, du bist eher so ein in Norddeutschland sag mal zum Whipstead, ne? Also du bist immer wieder so in Gange, dass du versuchst durch Lebensstiländerung, Schlafen, gute Ernährung, gute Bewegung, so, dass du versuchst, da mit deinem allgemeinen Stressniveau ein bisschen runterzufahren. Kann man sich doch gut vorstellen, ne? Wenn du sowieso schon auf Hochtouren läufst, wenn immer bei dir ganz, ganz viel Adrenalin und Co. sowieso schon im Körper ist, dann braucht nur noch so ein bisschen was kommen und dann schwippt das über und dann dadurch entsteht die Panikattacke. Mhm. Das ist das Quäntchen mehr, was das Fass zum Überlaufen bringt.
Ja, ja,
wenn du aber versuchst, dieses Stressfass sozusagen ein bisschen abzuschöpfen, ne? Das ein bisschen abzulassen, dieses Stresswasser, dann muss da allerhand erstmal passieren, bevor du wieder eine Panikattacke bekommst. So.
Selbstbewusstsein ist auch eine schöne Sache.
Immer gut.
Mhm. Gehört bestimmt mit zu diesem Cocktail, der einem so ein bisschen hilft.
Mhm.
Damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein besonders lautes Auftreten oder so. Ich meine damit eigentlich wirklich eher die innere Sicherheit.
Ja.
Dass du für Situationen zum Beispiel gut gewappnet bist. Wenn du weißt, bist jemand, der Prüfungsangst hast und so, dass du gut schläfst, dass du gut vorbereitet bist, dass du deine Notizen am Abend vorher überlegst, dass du dir die Klamotten schon mal parat legst, dass du vorbereitet bist.
Mhm.
Und dass du dir dann auch vielleicht einen Weckdienst bestellst oder dafür sorgst, dass du nicht verpennst. Und so, dass man die Risikofaktoren, die dabei sind, die dich dann wirklich noch mehr in Stress bringen.
Ja.
Die Situation ist schon stressig, genau. Aber das war alles andere noch ein bisschen reduziert.
Genau.
Oder wenn du weißt, du hast Flugangst, dass du wirklich dir zwei Wecker stellst, wenn du tatsächlich in den Urlaub fliegst. Und dass du dich vorbereitet hast darauf, dass du dann nicht erst noch morgens anfängst und oh Gott, was wollte ich denn eigentlich anziehen und alles ist durcheinander, weil dann gehen deine Nerven sowieso schon spazieren und dann noch die Situation, das bringt dich viel eher in den Bereich einer Panikattacke.
Ja.
Das ändert nichts daran, dass du Flugangst hast, aber vielleicht verhindert es so eine Panikattacke oder drei an Bord.
Ja, so.
Darum geht es ja auch so ein bisschen.
Also was ich selbst, aber ich begleite ja manchmal auch Menschen, die vor Situationen Angst haben, Prüfungssituationen, und also Präsentation und so ein Kram. Und was mir auch früher auch im Studium und nachher auch bei Fernsehauftritten immer geholfen hat, was du gesagt hast, ich bin immer rechtzeitig da gewesen.
Ja.
Wenn ich einen ganz wichtigen Termin habe, dann versuche ich, wenn es irgend geht, am Abend vorher anzureisen. Damit ich dann ganz entspannt und ruhig, ich gucke mir dann auch schon an, wo muss ich hin.
Mhm.
Ich haben wir unser Handy mit Google Map und sowas. Aber trotzdem dieses Gefühl, ich muss erst nochmal den Raum suchen oder ich muss dies und das und ich finde das nicht, das ist eklig.
Ja.
Also rechtzeitig, alles rechtzeitig machen.
Mhm.
Was ich auch toll finde, und das ist natürlich auch die Beziehung mit Annika, ich kann mit ihr vorher über alles reden.
Mhm.
Wie oft haben wir Sachen auch schon mal, dass ich dir einen Vortrag vorgehalten habe
genau.
oder dass du dann mich korrigiert hast oder eben gesagt, ja toll, genau so, da machen wir anders.
Mhm. Und die Sachen nochmal durchgesprochen, sodass es nicht nur einfach auswendig gelernt oder irgendwie gelernt, sondern wirklich auch begriffen ist, weil das macht einen auch noch sicherer.
Absolut.
Ne?
Also die Besten, ich war immer ziemlich gut in Vorträgen und so, eben
das
auch Schauspieler und so. Danke.
Ja. Weil du kannst auch gut improvisieren, weil du das Thema dann drauf hast.
Ja, also ich habe schon Vorträge gehalten, wo die Technik vollkommen Arsch ging, also wo Beamer versagte und alles. Dann habe ich das ohne Beamer und sie waren besser, die Vorträge, als wenn ich da.
Ja, so. Das liebt Teddy.
Ja, das ist so, dann werde ich auch wach. Ich hasse Vorträge, egal ob online oder in live, wo die Menschen eine PowerPoint-Präsentation dir dann davor knallen und dann lesen die das auf, was sie so schon sehen.
Ja, das macht Sinn.
Na, und ich war immer am besten da drin, wenn ich über den Tellerrand hinausging.
Ja.
Und vielleicht das auch für euch, wenn ihr sowas habt, wenn ihr was vortragen müsst oder ihr müsst was verkaufen oder so. Es ist so wichtig, begeistert von dem zu sein. Findet in jedem Thema, und das findet in jedem Thema irgendetwas, was interessant ist.
Mhm.
Was euch interessant, also wo ihr sagt, dafür brenne ich und das ist toll. Weil das beruhigt euch, das ist euer Heimspiel. Das heißt, in meinem mündlichen Prüfung habe ich es immer geschafft, das Thema dann auf die Themen zu lenken, wo ich fit drin war. Der mancher Prüfer hat sich darüber amüsiert. Aber es ist so, also da, wo ihr für brennt, das kommt dann auch rüber. Und der Prüfer oder die Zuschauer oder wer auch immer, der merkt das dann auch. Und dann seid ihr gut, dann bekommt ihr Applaus und dann ist schön. Ja, ja.
Und vor allen Dingen, man kommt wirklich aus diesem Gebiet der Angst oder Panik so raus. Mhm. Weil wenn einem was wirklich interessiert und man ist für irgendwas bei irgendwas begeistert, ist eben kein Platz dafür, um jetzt da angstschlotternd irgendwie zu sein. Das widerspricht sich auch.
So ist es. Und wenn ihr etwas vortragt und ihr seid die Experten, dann macht ihr euch keine Gedanken, ob ihr jetzt irgendeinen Punkt vergesst, ob irgendwas nicht so läuft oder sowas. Nein, ihr seid die Experten, ihr habt das Wissen. Da könnte höchstens ein anderer Experte dagegen schicken und sagen, das stimmt nicht. Aber so bei normalen Situationen seid ihr dann einfach diejenigen, die da die Wissenshoheit habt.
Ja, weil du bist derjenige, der dieses Referat oder dieses Produkt oder was auch immer vorbereitet hat und hast dich damit beschäftigt.
So. Und das soll dir die Sicherheit geben. Du musst Freude haben. Mhm. Ich war immer am schlechtesten, Annika weiß es, bei Theaterstücken, wo ich keine Freude hatte. Ja. Da war ich immer grottenschlecht. Da habe ich auch tatsächlich schon mal einen Text vergessen. Und da habe ich auch eine Panikattacke geschoben. Also auf der Bühne zu stehen, den Text zu vergessen, ist etwas, was du nicht haben musst. Nee. Das ist nicht schön.
Das war immer meine größte Angst. Da habe ich auch immer Panikattacken geschoben.
Ja. Oh. Ah, ja. Ihr Lieben, das ist ein wichtiges Thema. So, 15 Minuten sind um, Frau Loschow.
Ja.
Manu.
Ich möchte noch ganz herzlich Dea grüßen.
Wen grüßen?
Dea.
Dea.
Dea hat uns geschrieben.
Oh, moin Dea.
Ja. Beim ersten Reinhören in euren Podcast ging es mir wie mit der Meckerin aus Italien.
Was?
Ja. Was labern die da so lange?
Ja, weiß ich auch nicht. Mhm. Die kriegen noch nicht mal dafür bezahlt.
Ja, wann kommen die endlich zum Punkt?
So, frage ich mich heute auch.
Ja, an diesem vernieselten Sonntag habe ich mir mal die Zeit genommen, beim Frühstücksmüsli im Gartenhaus eine ganze Folge in Ruhe zu hören. Na. Dann gleich noch eine bei der Gartenarbeit. Ah, nee. Dann wegen Suchtgefahr lieber Pause gemacht.
Du bist angefixt.
Danke, ich liebe euch. Ach. Und habe mir gleich noch die Kraft der Klarheit bestellt. Also ganz ehrlich, das finde ich so süß.
Ja.
Liebe Dea, am Anfang ist es wie bei jedem Frühstück.
Ja.
Wir sitzen hier, wir fummeln, heute gibt es Käse, wir haben ganz lecker ein Stück Ledermann, wir haben Weintrauben, wir haben ganz frisches Körnerbrot und Kaffee. Das steht bei uns auf dem Tisch und wir schmatzen euch nicht mehr.
Nein.
So.
Und wann darf ich jetzt endlich mal frühstücken?
Ja, kannst du ja. Hm. Ich habe ja schon Weintrauben genascht.
Ja.
Und ein Stückchen Käse.
Du hast sie alle aufgefuttert.
Oh.
Ja. Ich bin krank.
Ja, aber der Hang zur zweitweiten Traube ist ja da. Nee. Wir haben welche. Ja. Und dann so langsam kommen wir in Schwung.
Ja.
Das ist wie bei jedem Frühstück, das geht erstmal so langsam los. Dieses langsame Rantasten an ein Thema, das brauchen wir. Das ist ein Frühstück morgens, das ist Sonntagmorgens.
Du musst uns erstmal warm laufen.
Wir frühstücken, wir müssen gucken, dass alle da sitzen, jeder seinen Kaffee hat und dann geht das so langsam los.
Ja, ja, wir sind ja so viele hier.
Ja, mit unseren Zuhörern. Wir frühstücken zusammen.
Ja, ja,
stimmt. Wir frühstücken ja gemeinsam.
Stimmt, ja.
Ne? So. Also, dir, ich finde das ganz toll, dass du jetzt inzwischen auch dabei bist.
Mhm.
Und dieses Gesammel zu Anfang, heute haben wir es ja etwas abgekürzt. Es war zwar auch wieder, Tilly hat gesammelt, weil er wollte ja die ganze Situation erklären.
Ja, das ist nur die Kurzfassung, Leute. Ich könnte noch stimmen.
Ja, ich musste mir ertragen, glaubt's mir. Ja.
Wer hat denn hier Panik geschoben, als sie mich nicht gemeldet haben? Na, wer hat sich Sorgen gemacht?
Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, Leute.
Ah, das muss ich auch nochmal sagen. Es ist so, nochmal Lob. Ja, die Schönklinik kriegt heute richtig Lob. Da hat wirklich der Dr. Knechter, der mich da operiert hat, kam dann an und sagt, soll ich denn nach der OP, soll ich denn jemanden anrufen?
Das ist
alles gut. Ich sag, Mensch, will ich das machen? Ja, sagt er, mach ich. Gib dir mal die Nummer, ist doch so. Okay, habe ich ihm Annikas Nummer gegeben. Er rief dann auch an. Und wer hat mich abgenommen?
Annika. So. Weil Annika, die ihr Telefon leise gestellt, weil ja unser Freund Werner da war.
Ja.
Und ich mit Werner gelacht und gescherzt habe.
Wenn ich da blutend irgendwo...
Ja.
So.
So ist das.
So.
Der hat mich lieber abgelenkt, weil ja, ich
oh, das war alles, aber
es ist einfach so, wenn dein Liebster irgendwie im Krankenhaus ist oder der operiert wird, da geht einem wirklich der Hintern auf. Also das ist, das ist eine schreckliche Situation. Ja, ich mag das gar nicht.
Ja. Und da muss auch jeder leider irgendwie so ein bisschen allein, also die letzten Schritte da in
ja,
den OP.
Ja, du musst ja jeder auch alleine gehen. Aber, ja. Und du bist ja als Partner bist ja irgendwie zur Nichttätigkeit verdammt. Und du kannst ja nichts machen. Reinstürmen und so, das geht ja alles nicht. Und du bist, also die Situation mag ich gar nicht. Ich bin ja eher so tatkräftig.
Ja, aber so ist es.
Und ich mag das auch nicht, weil Tilly ist eigentlich so gut wie nie krank. Mhm. Und dann zu wissen, dass es ihm nicht gut geht, ist keine. Oh.
So. Ne? Aber jetzt ist er wieder da und alles ist schick. Ihr Lieben, also wenn, jetzt nochmal ganz ernsthaft, wenn ihr mit Panik und Angst und so weiter in einem Maße zu tun habt, wo ihr sagt, das belastet mich, das ist immer das Kriterium. Und da muss ich was, dann tut ihr was dagegen. Denn es gibt die sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde unter 116, 117, das ist der ärztliche Notdienst. Die vermitteln auch bei euch in der Nähe Plätze, wo ihr erstmal mit einem Therapeuten sondieren könnt, kann man was tun, kann man nichts tun und in welcher Form. So, und das geht auch relativ flott. Und da besorgt ihr euch dann erstmal einen Termin und dann geht's weiter. Ja, wie alles, es dauert und es wird Wartezeit, aber diese Sprechstunde bekommt ihr relativ schnell. Also kein Mensch muss dauerhaft mit seinem Leben, sein Leben mit Panikattacken und Co. Verbringen. Muss nicht. Ja? So. Da musst du nochmal gesagt werden.
Nee, finde ich genau richtig. Da wollte ich dich auch gerade noch fragen, dass wir den Service nochmal so haben. So. 116, 117.
In dem Sinne.
Ne?
Wir wünschen euch einen schönen Rest. Nein, einen schönen Sonntag, nicht
einen schönen Sonntag.
Einen schönen Sonntag.
Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt,
na?
Psychologen
beim Frühstück.
Genau.
Ja. Mal gucken, ob die Stimme immer noch so.
Ja.
Barry White, yeah.
Ja. Und er schnarcht auch nicht mehr. Ist ja auch ein Traum, ne?
Er schnarcht nicht mehr. Er hat nie geschnarcht. Das ist ein Gerücht.
Dieses mit 590 Dezibel, was daneben mir lacht.
Nein, ich habe mich noch nie schneiden hören. Das ist ein Gerücht, ist das. Das diskutieren wir gleich weiter. Tschüss, ihr Lieben.
Nimm dein Brötchen.
Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.